Mein Name ist Matthew Plummet-Fernandes. Es ist eine große Ehre, hier sein zu können. Das ist ein tolles Publikum, tolle Auswahl an Rednern. Und in meinem Vortrag geht es um jeden Input und jeden Output, eine produktive Multiplizität. Ich werde mich auf unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven hier konzentrieren. Und ich werde einen kurzen Überblick der jüngsten Arbeiten geben und wo ich jetzt gerade bin. Und Oliver Lariks Arbeit finde ich ganz spannend, denn unabsichtlich haben wir sicherlich mehrmals zusammengearbeitet. Nee. Denn ich schreibe Software, die anhand derer sich 3D-Modelle aus dem Internet runterladen lassen. Und ich meine, Oliver, deine Arbeit, ich meine, in meiner Präsentation habe ich deine Arbeit sicherlich enthalten, aber mir ist es noch nicht mal bewusst. Ich habe einen Blog, Algopop, auf Tumblr, und das ist eigentlich kein Blog, sondern ist ein kommentiertes Skizzenbuch, wo es um meine Praktiken und Forschungsthemen geht. Also ich möchte jetzt einige Beispiele aus Algopop anführen, die das Ganze erläutern. Zum Beispiel eine Facebook-Nutzerin, Aiden Hocken. Und also wenn sie Grandma schreibt, dann wird das Auto vervollständigt in Grandmaster Flash. Und es geht hier um Inputs und Outputs. Und da muss man sich immer vor Augen halten. Es gibt sehr viel Input-Daten, die eingegeben werden müssen in Facebook. Das ist etwas, das nicht programmiert ist, sondern etwas, was eine statistische Ableitung aus all diesen Eingabedaten ist. Diese Anomalie ist kein einzelner Output, sondern das ist systemischer Natur. Jede Grandma wird automatisch in Grandmaster Flash umbenannt. Also jede Großmutter, und das Letzte steht hier. Ich möchte jetzt nicht Grandmaster Flash verurteilen oder so. Und eine weitere Anekdote von Algopop, der Benachrichtigungsbildschirm, enthält Benachrichtigungen aus zwei Apps. Eine ist aus einer News-App, wo die aktuellsten Nachrichten angegeben werden. 7 Menschen wurden erschossen in einem Nachtclub, und dann Monster, das ist eine Jobbörse, 7 neue Jobs warten auf sie. Und ich meine, deswegen erklärt sich vielleicht auch, warum diese Jobplattform Monster heißt. Das ist einfach nur zufällig, dass das Ganze gleichzeitig erschienen ist. Aber ich interessiere mich auch für Zazzle. Das ist, kann man seine eigenen T-Shirts drucken und die ganzen Paraphernalien, und das wurde dann, hier wurden dann Software-Scripts geschrieben, wo man seine eigenen Designs hochladen kann. Und das führt dann zu sehr eigenartigen Objekten, die man auf einmal kaufen kann. Zum Beispiel dieser Schlips, das ist eine Nische. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie viele Leute wohl diesen Schlips kaufen wollen. Mein Mann ist, das ist ein ganz spannendes kleines Projekt. Jemand hat einen Twitter-Bot programmiert, der ganz einfach Tweets wieder retweetet, wenn da drauf steht Retweet to Win. Und das ist eine Kollektion all dessen, was jemand auf Twitter gewonnen hat. Und ich komme jetzt zu verschiedenen aktuellen Projekten, die ich durchgeführt habe. Vielleicht gehe ich bei meine früheren Arbeiten auf meine früheren Arbeiten nur ganz kurz ein. Ich möchte nicht zu lange hier verweilen. Aber Mickey Mouse ist eines meiner Themen. Ich habe angefangen, 2012 Dinge zu scannen, aber ich hatte noch nicht die Voraussicht, mich an Museen zu wenden, sondern ich habe einfach nur im Haushalt mich umgeschaut und das Ganze mit Fotogrammetrie-Technik gescannt. Und es ging nicht um naturgetreue Reproduktion, sondern ich wollte einfach schauen, was kann ich denn damit machen, wenn das Ganze in Software gegossen wird, damit man das digital manipulieren kann. Ich wollte es jetzt nicht naturgetreu wiedergeben. Das ist ungefähr das, was die Follower von Oliver Lariks machen, also diese Verfremdung mit diesen Scans, aber die Variation von Mickey Mouse fand ich am spannendsten. Egal, wie viel man versucht, Mickey zu zerstören, es gibt nach wie vor noch diese eindeutige Erkennbarkeit. Es handelt sich um Mickey Mouse. Das ist die ursprüngliche Mickey Mouse, die ich gescannt habe und dann hinterher verfremdet habe. Und das ist eine 3D-Print, ein 3D-Print-Unternehmen. Die wollten das Derivativ nicht drucken, denn sie sagen, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Und das hat für mich ein neues Interessengebiet eröffnet. Wie sieht es mit der Urheberschaft aus und wie kann ich mich in diesem Graubereich bewegen? Wann hört Mickey auf, Mickey zu sein? Eine der Strategien, mit der ich herumgespielt habe, ist zum Beispiel, dass ich das geglättet habe, immer mehr geglättet haben. Wo kann ich das Ganze, ab wann wird das Unternehmen das Ganze dann über 3D-Druck veröffentlichen? Also das ist jetzt ein weiteres Beispiel einfach nur. Das hat mich zu einem Interesse geführt, wie sehen denn die anderen Mickey-Mäuse im Internet aus? Ich habe aufgehört, mit meinen eigenen Scans zu arbeiten, sondern habe mir die Scans von anderen Leuten im Online-Datenbanken angeschaut. Da kann ich mir 3D-Modelle anschauen, das, was andere Leute teilen. Und ich habe sehr viele ganz spannende Amateurversionen von Mickey Mouse gefunden. Einige sind ein bisschen fragwürdig. Ist das noch eine Mickey Mouse? Aber das führte zu einem Exponat, jede Mickey-Maus. Das ist praktisch eine Collage aller Mickey-Mäuse, die ich finden konnte im Internet. Aber das Problem bei diesen Projekten ist, dass man nie sagen kann, ich habe jetzt jede Mickey-Maus gefunden. Wann ist das Ganze komplett? Also ich weiß nicht, ob man das noch aufnehmen kann, ob das noch als Mickey-Maus gilt, aber naja. 2015 habe ich dieses Projekt Novice Art Blogger, was Kascha bereits erwähnt hat, gestartet. Hier wird es ausgestellt im Stedelijk Museum oder auf der Projektbasis des Stedelijk Museums. Das sind die Bots, die reagieren auf deren Kollektion. Wenn man Kollektionen hat, auf die man eine Response will von diesem Kunstblogger, dann ist das hier möglich. Das nutzt. Damals war die Technologie neu, automatische Bilderfassungstechnologie, die Bilder erfasst und versucht, diese Bilder akkurat zu beschreiben. Damals war das ganz neu. Und das lernt man dann anhand von kommentierten Fotografien, die wurden von Menschen kommentiert und all das wird dann eingegeben in ein System, das ein Modell erstellt, das automatisch Bilder erfassen kann, die es noch nicht gesehen hat. Aber das soll eben, also es soll mit Fotos arbeiten, mit ganz klaren Sujets, wo zum Beispiel, wo jemand auf Motorrad fährt, auf einer staubigen Straße. Ich wollte das System testen. Und habe dann zum Beispiel abstrakte Kunst der Tate Gallery genommen, der Online-Webseite, und habe das ganz annotieren lassen und dann auf Tumblr gestellt. Und habe das Ganze dann noch ein bisschen weiter bearbeitet. Das unbehandelte Bild sehen Sie hier und hier mein Kommentar. Und das erinnert mich irgendwie an einen Donut, der Sprinkel hat und ein Feuer gesprenkelt ist und ein Feuerwerk entzündet. Oder ein Mann auf Skiern, der die Pfähle am Horizont hält. Also es ist eine sehr kreative Beschreibungsweise. Das war ganz populär. Es gibt sehr viele Elefanten im Fluss, aber es gibt auch sehr viele Elefanten im Fluss. Es ist ähnlich wie ein sandiger Bereich, der aus einem Elefant gemacht ist, der aus Sand gemacht ist. Oder eine Nahaufnahme einer Pizza mit jemandem, der das anschaut, oder eine Pizza, die bereit ist, um von einem großen Schüssel abzubeißen. Es erinnert mich an einen wütenden Vogel. Also das musste ich natürlich auch nochmal googeln. Ich finde, es gibt durchaus einige Parallelen. Und für mich ist das Ganze ganz schwierig, das Original, die ursprüngliche Arbeit, den ursprünglichen Intention der Arbeit zu sehen oder des Werks zu sehen. Und ich meine, die Tate Galerie hat mich eingeladen, kommen Sie mal und schauen Sie sich das Originalwerk an. Aber ich hab dann gesagt, nee, mein Blick ist irgendwie verzerrt. Ich sehe nur noch Pizza, wenn ich das Werk hier anschaue. Und das war auch eine sehr populäre Webseite. Also in der ersten Woche, als ich das gelauncht hatte, und da hatte ich Tausende von Followern, und die haben gesagt, ja, vielen Dank für die Dechiffrierung des Überartikulierten, ich liebe dich, Novice Art Blogger. Und woran ich auch noch gearbeitet habe 2013, nach der ersten Serie der Mickey Mäuse, da habe ich an einer Serie gearbeitet, Venus von Google. Und das nutzt Software. Aber nutzt auch die Suchalgorithmen von Google, insbesondere die Bildersuche. Also wenn man ein Bild eingibt in die Bildersuche von Google, dann werden eigenartige Collagen erstellt von Dingen, die ganz ähnlich aussehen. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach nur eine Holzkiste eingegeben habe. Und auf einmal kamen all diese Körperformen. Der Bildervergleich ist eine ganz interessante Triebfeder, und ich wollte eine Software programmieren, die Skulpturen erstellt anhand von Bildervergleichen. Das, was diese Software macht, ist, diese Objekte zu finden auf Google. Und dann versucht es, eine Skulptur durch den Vergleich des Objektes, an dem es arbeitet, mit dem ursprünglichen Objekt, das es betrachtet, zu erstellen. Also kontinuierlich werden Dinge gemessen, es wird verglichen, sieht das aus wie das Bild, das du mir gerade zeigst. Ich bin kein super geschickter Softwareprogrammierer, und deswegen hat das 5 Stunden gedauert. Aber naja, und ich mag die Tatsache, dass das Ganze niemals das Originalbild 1:1 wiedergegeben hat, sondern das führte zu dieser leicht verzerrten Version. Und deswegen nenne ich das Venus von Google. Ist ein bisschen schade, aber das wollte ich eigentlich für jedes Objekt machen in der Suche und das sichtbar machen. Und ich wollte irgendwie einen langfristigen Multiplikator machen. Das sollte der Gesamttitel sein, das Projekt. Und das war praktisch, dass man hier Paare bildet zwischen der Google-Bildersuche und dem Objekt-Creator. Und dann 2016 habe ich mit Jody gearbeitet. Jody ist ein toller Künstler, Schaffer, gehört zu den Pionieren der Internetkunst. Und Jody, die wollten mit mir zusammenarbeiten, und da war ich ganz begeistert. Ich bin großer Fan von denen, aber die sind auch ein bisschen verrückt. Aber das ist toll. Wir haben ein Jahr zusammengearbeitet, über ein Jahr, und wir haben ein ganz eigenartiges Projekt gemacht. Ich fand das ursprünglich schwierig zu beschreiben, denn das fühlte sich an, als würden wir überhaupt nichts machen, als würden wir einfach nur im Internet rumsurfen, und zwar wochenlang. Aber in Wirklichkeit war es so, dass das Ganze sich einfügte in diese Tradition, dass der Künstler nur ein Sammler oder Kurator ist. Denn wir haben diese Dinge runtergeladen, die wir interessant fanden oder die uns instinktiv angesprochen haben, und deswegen mussten wir downloaden. Es gibt diese Kultur der Amateur-Modellbildung, und hier werden unterschiedliche Apps und Plattformen geschaffen. Wir haben sie gefunden im Internet, haben sie grob kategorisiert, in Ordnern gespeichert auf unserem Computer. Und das erinnert mich an die verlorenen magischen Königreiche von Eduardo Paluzzi. Das hat er 1986 gezeigt im British Museum. Und dort hat er seine eigenen Collagen an Objekten aus ihren Kollektionen erstellt. Das ist ein Drahtseilakt. Sind das Collagen oder Readymades des Künstlers, oder sind das nur andere Arten, Dinge auszustellen in einem Museum? Also wir haben angefangen, also die Ausstellung ist eine Art Installation, wo wir diese gefundenen Objekte veröffentlicht. Und die sind in Collagen zusammengestellt, aufgeschnitten und werden gruppiert nach Kategorien. die wir geschaffen haben. Wir haben diese Spezialschränke erstellt, wo man etwas, einige dieser Modelle forensisch studieren kann. Das kann man nicht machen, wenn man sie nur im Internet findet. Das ist jetzt noch ein bisschen hakelig. Dokumentation der Ausstellung und der Projektion. Und die Projektion, das waren diese Collagen. Aber sie haben sich an dieselbe Logik gehalten wie unsere Ordnerstruktur und wie wir diese runtergeladenen Objekte kategorisiert haben. Das wiederum führte mich zu etwas, was Kesha bereits erwähnt hat, dieser Prozess der Auswahl. In diesem Fall war es künstlerische Auswahlselektion. Also mit Julien Dessier habe ich auch zusammengearbeitet, wo der Selektionsprozess vollkommen automatisiert ist. Das ist ein Prozess, der vollkommen auf einer Plattform funktioniert. Thingiverse muss ich zuerst einmal erklären. Da können dann Designs geteilt werden für 3D-Objekte. Die Plattform hat sehr nützliche Objekte, Dinge, bei denen man ausgeht, dass sie über 3D-Drucker ausgegeben werden können. Etwas, das entwickelt wurde oder kalibriert wurde. Etwas, was Standard-3D-Drucker ausdrucken können. Alles wird geteilt anhand eines Copyright-Systems mit dem Namen Creative Commons. Wenn man etwas hochlädt, ein Objekt hochlädt, dann gibt man ihm eine Creative Commons License. Und diese Lizenz hat dann unterschiedliche Ausprägungen. Da sagt man, da will ich nur meinen Namen, meine Namensnennung. Dieses Objekt können Sie teilen, aber nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Also es gibt unterschiedliche Lizenzen bei Creative Commons. Auf Thingiverse findet man Objekte, man kann sie runterladen. Es gibt sehr viele mechanische Teile, funktionelle Teile, die nützlich sind. Ich habe Software genutzt, die für das Testen von Browsern programmiert wurde und habe dann Thingiverse getestet. Ich habe praktisch meine eigene Kopie von Thingiverse auf meiner eigenen Plattform. Und das sind Terabytes von Daten. Und ich bin sicher, dass Oliver Larik's Scans hier auch auf dieser Festplatte sind. Aber ich weiß es nicht. Ich durchsuche das Archiv nicht persönlich. Ich treffe hier auch keine aktive Entscheidung, was kommt rein, was kommt nicht rein, sondern ich bin vielmehr auf Ebene der Metakreation tätig, also entwickle das System und hier gibt es dann Collagen der Objekte und dann werden sie ausgegeben in Thingiverse und das wird auch automatisch benannt, zum Beispiel Ashers Rel mit einem Picatinny-Adapter. Das sind also Collagen, 3D-Collagen. Eine kleine Auswahl der Objekte, die erstellt wurden. Ich habe heute nochmal nachgeschaut und mittlerweile sind es fast 700 Objekte, die hier generiert wurden. Es könnte sehr viel mehr generieren, aber wir mussten die Menge reduzieren, denn wir haben sehr viele Beschwerden gekriegt. Das ist nur ein Beispiel. Fall mit einem traurigen Leben, etc. Und dann kriegen wir all diese Kommentare. Ja, das ist das Rubber für eine Basis, die ich jemals gesehen habe. Leider hat der Redner diese Zitate nicht eingereicht. Das ist leider jetzt nicht zu übersetzen. Auf jeden Fall sind das hunderte von Kommentaren, die der Redner erhält. Und er hat einen speziellen Filter in seiner E-Mail, weil er mittlerweile sowas auf tagtäglich kriegt. Shakespeare, Zitat. Wie gesagt, das ist etwas, das nicht übersetzbar ist in dieser Geschwindigkeit. Erfasst zusammen, die Kommentare gehören mit zu diesem Kunstwerk. Das Projekt lief anonym ab, also nur unter einem Pseudonym. Und da gab es auch Verschwörungstheorien. Ja, ich denke, das ist ein Cheeseburger-Typ. Also es gibt noch eine Hintergrundgeschichte, wer der Cheeseburger-Typ ist und warum er nicht von der Thingiverse-Community gemocht wird. Und das hat der Chief Engineer von Thingiverse geschrieben. Hier wird ihm klar, worum es hier geht und dass es eine Installation des Projektes. Dieser erweiterbare Tunnel, das ist eine weitere Idee, die mir kam. Das ist etwas, was erweitert werden kann für Ausstellungen, sodass man mehr Objekte unterbringen kann. Das ist praktisch ein Ausstellungstunnel, der für die laufende Schwinter-Arbeit durchgeführt wird. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen zeige ich jetzt nur kurz die Bilder. Das sind Reproduktionen von Schwinter. Aufgrund der Lizenzregeln von Creative Commons müssen diese Objekte, also muss die Liste von Autoren enthalten bleiben, die zu diesem Collagen beigetragen haben. Also all diese Autoren, die im Hintergrund stehen, deren die ihre Objekte zur Verfügung gestellt haben, müssen ebenfalls aufgelistet werden. Und wie gesagt, diese Kommentare können alle runtergeladen werden. Ja, das sind keine Ready-Mates, die sind Ready-Mats, also sie sind direkt verrückt. Und Namensnennung erforderte natürlich diese Liste, wie zum Beispiel im Abspann in einem Film. Auch das ist computergeneriert. Es gibt mittlerweile so viele Objekte und so viele Namen. Als wir die Software erstmal verarbeitet haben, hat das zu einem zweistündigen Video geführt, wo einfach nur die Namensnennungen abgespielt wurden. Dann gibt es noch ein Projekt, das nächste Woche aufgelegt wird. Schwindel in Angesicht der Unendlichkeit. Und das ist eine endlose Abfolge. Oliver, vielleicht kommen da auch wieder einige deiner Teile vor. Ich weiß es natürlich nicht. Das ist alles automatisiert. Also dieses Scrollen durch unendliche Listen kommt Ihnen sicherlich als Twitter-Nutzer bekannt vor und das ist ganz einfach nur eine Hommage daran, wie wir das Internet heutzutage nutzen. Vielen Dank.